Sie hören SBS German.
Die Erfahrungen der Covid-19-Pandemie, die haben bei vielen Menschen zu anhaltender Sensibilität gegenüber neuen möglichen Epidemien und Viruserkrankungen geführt. Nachrichten über Infektionskrankheiten verbreiten sich in den sozialen Medien sehr schnell, wie zuletzt beispielsweise die Hunter-Virus-Fälle an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Aktuell richtet sich der Blick international wieder verstärkt auf Ebola. Teilen Afrikas gibt es Gebiete, in denen das Virus wütet. Einige Länder reagierten bereits mit Einreisebeschränkungen. Gleichzeitig stellt sich generell die Frage, wie solche Ausbrüche global bewertet, eingeordnet und priorisiert werden können. Sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Gesundheitspolitik. Und wir wollen das genauer einordnen mit jemandem, der die internationalen Gesundheitsdynamiken seit vielen, vielen Jahren wissenschaftlich begleitet. Bei mir ist jetzt Professor Oliver Ratzoom, Leiter der Abteilung für Epidemiologie und International Public Health an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Hallo, Professor Ratzoom.
Hallo, Herr Kantak. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Ich habe bereits die Hunter-Virus-Fälle und Berichterstattung dazu eingehend erwähnt. Mittlerweile liest man davon eigentlich gar nichts mehr und der Ebola-Ausbruch in Afrika ist dagegen in den Fokus gerückt. Wie ordnen Sie die aktuelle Situation ein und welche Faktoren bestimmen generell, wie solche Ausbrüche international bewertet werden?
Lokal in den betroffenen afrikanischen Ländern ist die Situation im Augenblick dramatisch. Das ist vor allen Dingen im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda der Fall. Wie viele Menschen genau erkrankt sind und verstorben sind, wissen wir gar nicht, denn die Form von Ebola, die dort auftritt, durch das sogenannte Bundibugyo-Virus, ist bisher erst sehr selten beobachtet worden. Das heißt, es gibt noch keine diagnostischen Tests und wenig Methoden, wirksam zu behandeln. Es sind sicherlich einige hundert, wenn nicht tausende von Menschen erkrankt und ein erheblicher Anteil von den Erkrankten sterben auch. Das liegt zwischen 15% und 30%, vielleicht sind es 50%. Die Situation ist deswegen besonders schwierig, weil es sich um eine Gegend handelt, in der bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, in der also die staatlichen Behörden wenig Einfluss nehmen können und in denen die Gesundheitsdienste sehr schlecht ausgestattet sind, sodass sich auch die dort arbeitenden Menschen sehr schwer schützen können.
Ja, Ebola ist vielen als tödlicher Virus bekannt, ist auch schon mehrfach natürlich durch die Medien gegangen und es gab immer wieder mal Fälle und Ausbrüche solcher Cluster. Aber wie genau verbreitet sich die Krankheit eigentlich?
Den ersten Ausbruch, der beobachtet wurde, gab es tatsächlich 1976 ebenfalls in der Demokratischen Republik Kongo. Damals hieß das Land noch Zaire. Dort traten in einem abgelegenen Krankenhaus in der Regenwaldregion plötzlich Erkrankungen auf, die mit starkem Fieber und dann später Durchfall, Erbrechen, bis hin zu blutigem Durchfall, blutigem Erbrechen bei einem großen Teil der Betroffenen zum Tode führte. Mhm. Damals wusste man gar nicht, was es ist und wie dieses Virus übertragen wird. Man hat dann festgestellt durch epidemiologische Untersuchungen, dass es der enge körperliche Kontakt bzw. der Kontakt mit Körperflüssigkeiten ist, der ein besonders hohes Risiko für die Übertragung darstellt. Ja. Das ist auch heute noch der Hauptmechanismus und das wirft große Probleme auf, denn Menschen möchten ihre verstorbenen Angehörigen beerdigen. Zur Trauerfeier gehört, dass man Abschied nimmt, dass man den Leichnam berührt und genau da kann das Virus übertragen werden, so wie auch beispielsweise in schlecht ausgestatteten Krankenhäusern oder im engen familiären Kontext.
Ja. Heißt es ist dann eine Schmierinfektion, eine Tröpfcheninfektion? Ist es beides? Wie überträgt sich das Virus?
Eine Tröpfcheninfektion würde ja heißen, es wird über die Atemwege übertragen. Bei Ebola nicht der Fall, sondern es ist eine Infektion über Körperflüssigkeiten oder Oberflächen. Dann würde man tatsächlich von einer Schmierinfektion sprechen.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, Zaire, Demokratische Republik Kongo und andere Regionen, wo das Gesundheitssystem ja eher weniger ausgebildet ist oder schwächer ausgebildet ist. Inwiefern hat das Auswirkungen auf die Verbreitung? Also inwiefern begünstigt das halt auch leider dann diese Ausbreitung der Virusfälle?
Es sind mehrere Dinge, die zusammenkommen. Also zum einen, wie gesagt, der Zusammenbruch der staatlichen Institutionen, dann der vollständige Mangel von Schutzmitteln, wie beispielsweise Schutzkleidung, Masken, Brillen, so dass nicht in die Augen spritzen kann und Ähnlichem in den Krankenhäusern. Und oft dann auch ein großes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber staatlichen Institutionen, eben weil diese Institutionen in der Zeit davor so wenig oder gar keinen Schutz geboten haben. Das war sehr eindrücklich zu sehen bei einem großen Ausbruch in Westafrika, in Sierra Leone den Nachbarländern zu einer Zeit, als dort Bürgerkrieg herrschte und sich Ebola dramatisch ausgebreitet hat, während es zwar zu einigen wenigen Fällen im benachbarten Nigeria kam, dort die Gesundheitsbehörden aber in der Lage waren, den Ausbruch schnell unter Kontrolle zu bekommen.
Ja, ich meine, spätestens seit der Covid-19-Pandemie wissen Menschen auch im Westen um die große Rolle der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Aber zeigt dann Ebola letztlich vor allem auch vielleicht die Schwächen des globalen Gesundheitssystems?
Ebola zeigt sicherlich die Schwächen der Unterstützung von Ländern, die dringend einer Unterstützung bedürfen. Und da würde ich an anderer Stelle mit meiner Kritik beginnen, nicht bei der Weltgesundheitsorganisation, sondern insbesondere bei den wohlhabenden Ländern, zuallererst den USA, aber mittlerweile auch England und Deutschland, die ihre Hilfe im Gesundheitsbereich stark zurückgefahren haben. USAID war einer der großen Geber und hat ja die Leistungen drastisch zurückgefahren, kurz vor Beginn der zweiten Trump-Regierung. Das heißt, die internationale Ungleichheit, die wir auf der Welt sehen zwischen Ländern, die vergrößert sich und das vergrößert natürlich auch das Risiko, dass sich solche Krankheiten ausbreiten.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man in der gegenwärtigen Situation Kritik an der WHO äußern kann. Tedros, der Generalsekretär, engagiert sich sehr, kommuniziert auch sehr gut. Dem sind aber einfach Grenzen gesetzt, wenn keine Mittel da sind.
Es ist auch natürlich sehr ironisch, wenn man sich anschaut, wie überflutet die Medien vor allem waren jetzt mit diesem Hunter-Virus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff. Da waren Passagiere an Bord, die aus westlichen Ländern kamen, die dann irgendwie natürlich dafür gesorgt haben, dass die Sorgen groß waren in den aufnehmenden Ländern, dass sich es verbreiten konnte. Also da merkt man schon sofort eine unfassbare Bereitschaft dann zu schauen, was ist es eigentlich, was kann man machen, was bedeutet es. Also die Medienaufmerksamkeit ist dort. Am Ende war es dann gar nicht so dramatisch, wie es befürchtet wurde von einigen Stimmen. Aber jetzt haben wir es natürlich wirklich mit einer dramatischen Situation zu tun, die auch relativ spät jetzt erst erkannt wurde. Also das Ausmaß dieses Ebola-Ausbruchs, da es ja eine bestimmte Zeit gibt, in der sich das Virus verbreiten kann, aber noch keine Symptome wahrnehmbar sind. Wie gut funktioniert heute dieses internationale Frühwarn- und Überwachungssystem, weil Sie haben ja schon erwähnt, diese große Ausbruchswelle in Westafrika vor allem, die hat ja eigentlich, würde man sagen, dafür gesorgt, dass dann schon großes Bewusstsein herrscht und dass genau drauf geschaut wurde. Wie konnte es dazu kommen, dass jetzt wirklich uns die Zeit ein wenig davonrennt, muss man ja sagen, in Afrika?
Sie haben ja schon ganz richtig hervorgehoben, dass das Interesse an Infektionskrankheiten generell groß ist. Auf einem Kreuzfahrtschiff, wenn Menschen betroffen sind, die aus Europa sind, dann ist es für Menschen in Europa einfacher, sich mit denen gemeinsam zu fühlen, sozusagen.
Ja.
Wenn es um Länder geht, die meisten von uns gar nicht kennen. Bei dem Hunter-Virus-Ausbruch kam hinzu, dass die Zahl der betroffenen Personen klein ist. Die haben also dann alle einen Namen oder man weiß etwas über sie.
Ja.
Es waren dann ja insgesamt nur 13 Fälle, 3 Todesfälle. Das ist natürlich tragisch für die Familien, für die Betroffenen, aber von der Dimension her komplett anders. Dadurch, dass es auf einem Kreuzfahrtschiff war, hat man auch relativ schnell herausgefunden, um was es sich handelte. Und das war eben anders als bei dem Beginn dieses Bundibugyo-Virusausbruchs von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo. Dort gab es wahrscheinlich schon seit Wochen, wenn nicht schon seit Monaten Fälle, die aber nicht diagnostiziert wurden. Und auch das kann man eigentlich niemandem wirklich zum Vorwurf machen, denn die ersten Symptome von der Ebola-Erkrankung sind sehr unspezifisch. Mhm. Also hohes Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen hat man eben auch, wenn man an Malaria erkrankt.
Ja.
Und es gibt im Augenblick jetzt erst erste Testverfahren, um dieses spezielle Ebola-Virus nachzuweisen. Das heißt, es gab damals noch gar nicht die Möglichkeit, als die ersten Fälle auftraten, einen sicheren Nachweis zu führen.
Ich habe gelesen, gegen Ebola soll es inzwischen Impfstoffe geben. Ich weiß jetzt nicht, ob gegen diese Mutante oder diesen String des Viruses. Ist das so? Und warum sterben dann dennoch weiter Menschen? Ist das auch wieder ein strukturelles Problem? Sagen wir einfach mal, es fehlt am Geld und an der Aufmerksamkeit oder an der Priorität, gerade aus dem Westen.
Hier ist das Problem noch auf einer grundlegenderen Ebene. Sie haben recht, gegen Ebola gibt es einen Impfstoff oder zwei Impfstoffe. Mhm. Aber man muss hier sehen, dass es mehrere Viren gibt, die alle zur Orto-Ebola-Virus-Familie gehören und ähnliche Symptome hervorrufen, aber von ihrer Struktur her so anders sind, dass die Möglichkeiten zur Diagnose und zum Impfen, die es für das Ebola-Virus gibt, dass die nicht einfach auf das Bundibugyo-Virus übertragen werden.
Verstehe. Ja.
Das heißt, man muss jetzt neue Impfstoffe entwickeln. Das wird einige Wochen oder Monate dauern. Und dann ist die große Herausforderung, tatsächlich auch die gefährdeten Menschen zu impfen. Und wieder, ja, das ist schwierig in einer Situation, in der bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen und das Vertrauen der Menschen in die Institutionen extrem gering ist.
Verstehe.
Das heißt, es ist gut möglich, dass ähnlich wie bei einem Ausbruch vor wenigen Jahren in Uganda ein großer Teil der Menschen sehr skeptisch sind und viel zu viele die Impfung verweigern.
Ja, traurig. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr dramatisch, dass dann natürlich dann dieser Faktor noch eine so wichtige Rolle spielt. Natürlich. Ich meine, man hat ja allein schon gesehen, selbst im Westen, in gut ausgestatteten Ländern wie jetzt in Deutschland, kam das System ja auch relativ schnell an seine Grenzen in dieser Covid-19-Pandemie. Da will man sich gar nicht ausmalen, wie es dann ist in einem Land wie der Demokratischen Republik Kongo aktuell, damit auch so einem großen Problem fertig werden zu wollen und zu müssen vor allem. Sie kritisieren anhaltende koloniale Strukturen, habe ich gelesen, in Forschung und Impfstoffentwicklung. Was meinen Sie damit konkret?
Und es gibt ja mittlerweile große Bemühungen weltweit, das sogenannte internationale Pandemieabkommen zu ratifizieren. Das ist ein Abkommen, das die internationalen Gesundheitsvorschriften ergänzen soll und dazu führen soll, dass das Genom von Erregern und die wesentlichen Informationen, die man sonst braucht, um beispielsweise Impfstoffe herzustellen, international allen Ländern ganz schnell, also sofort zur Verfügung gestellt werden.
Hm.
Da hat es während der Covid-Pandemie Probleme gegeben. Einige Länder hatten die Informationen, hatten dann Impfstoffe, haben diese aber nicht geteilt. Und das soll eigentlich über das internationale Pandemieabkommen verbessert werden.
Ja.
Genau an dieser Stelle, an der Stelle, wo es um wirtschaftliche Verwertbarkeit geht, da kommt es aber weiterhin zu Konflikten, was dazu führt, dass immer noch weiter verhandelt wird, wie sichergestellt wird, dass auch die weniger wohlhabenden Länder schnell Informationen bekommen und Impfstoffe bekommen. Also hier sind tatsächlich noch wirtschaftliche Strukturen, die das oder politische und wirtschaftliche Strukturen, die mehr Gleichheit weltweit verhindern und damit letztlich allen schaden.
Ja, abgesehen von der aktuellen Situation in der Demokratischen Republik Kongo, generell eine Frage. Jetzt afrikanische Länder, wie sehr sind die selbst in Forschung, Produktion und das Krisenmanagement eingebunden? Also gibt es da eine enge Kooperation? Wir haben schon gesprochen über USAID und andere natürlich westliche Institutionen, Organisationen, die dann dort helfen. Aber wäre es nicht eigentlich auch sinnvoll und wünschenswert, wenn direkt vor Ort in Afrika Strukturen weiter ausgebaut werden? Wie sieht es da aus und gibt es da Bemühungen in dieser Richtung?
Unbedingt. Es gibt ja nicht nur die Centers for Disease Control in den USA oder das Robert-Koch-Institut in Berlin in
Ja.
Deutschland, sondern es gibt auch ein African Center for Disease Control. Das heißt, in den vergangenen Jahrzehnten hat sich unglaublich viel entwickelt. Und es gibt sehr viele sehr gut ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit Unterstützung finanzieller Art sehr viel leisten können und sehr viele der Probleme, die wir im Augenblick sehen, auffangen könnten oder jedenfalls einen großen Beitrag dazu leisten könnten, das gemeinsam mit der Weltgemeinschaft aufzufangen.
Meinen Sie, es ist ein Empathieproblem seitens des Westens, weil es einfach so weit weg ist und einfach viele Menschen gar keinen wirklichen Bezug zum afrikanischen Kontinent haben? Oder geht es da um vorrangig wirtschaftliche Interessen oder anderes?
Ich glaube, hier spielt mehreres parallel eine Rolle. Sie haben die wirtschaftlichen Interessen genannt. Man muss sich nochmal vor Augen führen, dass Ebola eine Erkrankung ist, die von Tieren auf Menschen übertragen wird, eine sogenannte Zoonose. Es gibt ein Reservoir von Ebola-Viren in den sogenannten Flughunden. Das sind Fledertiere, so ähnlich wie die Fledermäuse. Wer in Sydney wohnt, kennt die aus dem Centennial Park. Die
Yeah.
kommen dann abends in die Stadt. Und die ernähren sich nicht von Insekten wie Fledermäuse, sondern von den Früchten der Fig Trees. Diese oder eine Art dieser Flughunde bildet wohl in den afrikanischen Ländern das Reservoir, in dem das Ebola-Virus vorkommt. Die erkranken selbst nicht. Wenn die gejagt werden oder wenn Menschenaffen diese Flughunde fressen und dann selbst gejagt werden, dann kann es zur Übertragung kommen, also beim Schlachten der Tiere.
Ja, ja.
Das hat in den vergangenen Jahren immens zugenommen, dadurch, dass viel abgeholzt wird. Man kommt dann eher in Kontakt mit den Wildtieren oder sogar aus Westafrika ist das dokumentiert, dass die europäischen oder japanischen Fischfangflotten buchstäblich das Meer leerfischen, so dass die Fischer nicht mehr in der Lage sind, Fische zu fangen und dann gehen sie auf die Jagd und machen Bushmeat. Das heißt, es werden die Tiere geschossen, die vor die Flinte kommen,
ja.
Darunter eben dann auch Flughunde oder Menschenaffen. Und da kommt es dann zu wiederholten Übertragungen. Sie sehen daran, dass das, was wir im Westen tun, günstigen Fisch kaufen zu können oder Tropenholz für Möbel und Ähnliches zu importieren, lokal dann Konsequenzen haben kann, die zu Krankheitsübertragungen führen, die dann erstmal schwere lokale Epidemien erzeugen, aber eben auch Nachbarländer mindestens gefährden. Also
ja.
Hier haben Sie ganz stark das wirtschaftliche Argument. Sicherlich spielt auch das emotionale Argument eine Rolle. Es sind uns eben gefühlt Menschen näher, die wir als ähnlicher empfinden. Siehe die Kreuzfahrtschiffssituation.
Ja.
Und man macht es kann man trefflich spekulieren, inwieweit da eine rassistische Komponente eine Rolle spielt. Da kann ich jetzt keine wissenschaftlichen Belege für vorlegen, aber die Vermutung liegt natürlich auch.
Wohin entwickelt sich Ihrer Meinung nach dieser aktuelle Ebola-Ausbruch in Afrika?
Es ist ein regionaler Ausbruch und die Weltgesundheitsorganisation stuft das Risiko für die Region als sehr hoch ein, stuft das Risiko einer Ausbreitung über die Nachbarländer hinaus aber als gering ein. Und ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung. Ich fürchte, dass der Ausbruch ähnlich wie seinerzeit in Westafrika sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinziehen wird. Es hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie schnell ein Impfstoff entwickelt wird, wie viel Ressourcen dann auch bereitgestellt werden, um großflächig zu impfen und wie sehr es den Behörden gelingt, ein Vertrauen für die Impfung in die Impfung dann tatsächlich auch zu erzeugen. Es gibt auch Möglichkeiten, Patienten und Patientinnen mit, die an Ebola leiden, zu behandeln. Aber auch da muss man die entsprechenden Medikamente, das sind sogenannte Virostatika und monoklonale Antikörper, erstmal anpassen an das Bundibugyo-Virus.
Professor Hartzum, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.